Herzlich willkommen zur Nachmittagssession im Kernel-Track, also den richtigen Hardcore-Track der Linux-Tage, der passend zu dem Motto Kernelkraft ist. Nicht zu verwechseln mit Kernkraft. Mein Name ist Matthias Werner. Die einen oder anderen, zumindest hier von der Uni, kennen mich. Und ich habe die Ehre, diese Session zu moderieren. Und als ersten Beitrag haben wir, das langsam schon Tradition, den Thorsten Lehmhuis, richtig diesmal aus, ja, Lehmhuis ausgesprochen. Einen oder anderen werden Sie kennen von der CT. Und er wird über neuere Tendenzen in der Kernelentwicklung sprechen. Sie haben das Wort.
So, hallo zusammen. So verstehen mich wahrscheinlich alle, oder? Hinten einmal winken. Ja, gut. Wir sind auch alle wach jetzt nach dem Essen. Also, Thorsten Lehmhuis bin ich. Ich wurde ja gerade schon vorgestellt. Ich arbeite für den Heise Zeitschriftenverlag, schreibe für die CT, Heise Open, Heise Online. Darunter halt auch das Kernel-Log. Das ist eine Kolumne, die sich halt mit aktuellen Entwicklungen rund um den Linux-Kernel beschäftigt. Auch nicht nur direkt im Linux-Kernel, sondern auch ein bisschen drum zu. Ist aus Interesse entstanden, weil ich mit Hardware relativ viel zu tun hatte, damals bei CT und auch mich an für Linux interessierte. Und dann ist es immer mehr geworden. Mittlerweile bin ich bei CT auch offiziell für Linux zuständig. Ich bin kein Kernel-Entwickler. Der Vorteil ist aber schlicht und ergreifend, ich habe einen sehr breiten Überblick durch meine Beobachtungen für diese Kolumne und kann dadurch vielleicht gewisse oder den Gesamtüberblick etwas besser geben, als es vielleicht mancher Kernel-Entwickler kann, der auf seinen Bereich sich häufig konzentrieren muss. Privat habe ich einiges zu Fedora beigetragen, habe einen Kater, der auch Linus heißt. Das ist aber Zufall, weil seine Schwester heißt Lucy und wer die Peanuts kennt, weiß dann, woher das mit dem Namen kommt. Aber das ist jetzt alles weiter nicht wichtig. Worum geht es in den nächsten 45 Minuten? Es ist so ein bisschen Rückblick, was in den letzten Monaten passiert ist. Das ist zum einen noch hier und da mal ein wenig was zu 3.0 und 3.1, die Kernel-Versionen. Die eine ist im Oktober erschienen, im Oktober, oder sagen wir mal so, das sind die Kernel-Versionen, die im letzten Herbst erschienen sind. 3.2 ist Anfang Januar erschienen, dadurch, dass das halt ein bisschen aktueller ist, kommt dazu mehr, beziehungsweise genauso viel kommt auch noch zu Linux-Kernel 3.3, der erscheint dieser Tage. Ubuntu wird halt den Kernel 3.2 nutzen, und Fedora kriegt in Kürze 3.3 als Update. Das sind so ein paar Eckdaten. Im Rahmen der Erklärung mache ich so ein paar kleine Exkurse, was rund um den Kernel alles noch wichtig ist, zum Beispiel bei den Grafiktreibern, weil da nur ein Teil von dem Kernel sind, aber das Ganze Hand in Hand geht, gebe ich da so einen kleinen Überblick. Genau, das Zielpublikum sind halt prim eigentlich Anwender von typischen Desktop-Distributionen, wo ich hier die Logos nicht einfach mal abgedruckt habe, oder beziehungsweise Distributionen für Server. Es geht weniger so um Android-Zeug, sondern wirklich, was man auf seinem Notebook, Desktop oder Server einsetzt. Weil nämlich der Kernel, der im Rahmen von kernel.org entwickelt wird, halt vom Linus Torvalds und Co., praktisch wie so ein Bauvorschlag für einen Automotor ist, den halt alle Linux-Distributionen nutzen. Das heißt, mit ein bisschen Variablen sind die Motoren im Grunde eigentlich alle ganz ähnlich. Dadurch ist halt auch wichtig, was die Kernel-Entwickler treiben und entscheiden und was sie machen, was sie für Treiber aufnehmen, weil das letztendlich bestimmt, was die Distributionen machen. Da ist zum Beispiel das Butterfest-Dateisystem, das ist aufgenommen worden bei 2.6.29, das war vor 3 Jahren. Der eine oder andere mag sich daran vielleicht erinnern. Mittlerweile ist dieses Dateisystem so weit gereift, dass Oracle und SUSE es jetzt offiziell unterstützen. Die anderen Distributionen sind teilweise, da liegt es teilweise bei, also die Community-Distribution als Standard eingesetzt hat, ist das aber noch nicht. Aber da sieht man mal, dass Sachen, die vor 3 Jahren irgendwo begonnen haben, wo man vielleicht damals gedacht hat, ach, das ist alles noch in Entwicklung, nicht so wichtig, wie wichtig das irgendwann wird. Ein anderes Beispiel ist, auch wenn AMD diesen Track sponsert, sonst muss ich leider ein Intel-Beispiel anführen, das sind die Ivy Bridge-Prozessoren, die Intel wahrscheinlich im Mai vorstellen wird. Das sind so die Desktop-Prozessoren, beziehungsweise die kommen auch in Notebooks. Die haben halt typischerweise eine relativ weite Verbreitung. Da hat Intel halt vor ungefähr einem Jahr schon angefangen, die Unterstützung in den Kernel einzuziehen. Mit Linux 3.2 und Mesa 8.0, die Anfang des Jahres erschienen sind, war das dann alles komplett. Das heißt, es wird auch in Distributionen wie Ubuntu 12.04 enthalten sein. Das heißt, diese Distributionen bringen Unterstützung für diese Prozessoren, deren Grafikchips schon mit, obwohl die Prozessoren erst einen Monat später wahrscheinlich erscheinen werden. AMD kriegt das an einigen Stellen eh nicht gut hin, aber da kommen wir im Laufe des Vortrags auch noch zu. Noch was anderes jetzt mit Linux 3.3, sind auch wieder so Techniken, die vielleicht erst in 2-3 Jahren wichtig sind. Das sind zum Beispiel NVMe, das ist ein Storage-Treiber. Das hat im Moment noch relativ wenig Verbreitung, aber in 2-3 Jahren kann es sein, dass wir das alles auf unseren Standard-Desktops und Notebooks einsetzen, die dann neu sind. Genauso wie ARCPI 5.0, das ist jetzt auch in Linux 3.3 eingezogen. Und in der Praxis noch nicht anzutreffen, aber in ein paar Jahren sieht das ganz anders aus. Bevor ich jetzt an die Details gehe, muss ich jetzt einmal noch mal kurz wissen, wie denn eigentlich mein Zielpublikum aussieht. Für Notebooks und Server, wer interessiert sich dafür? Einmal Hand heben. Wahrscheinlich alle. So, wie ist mit Servern? Das sind ja auch alle. Gut. Wer kennt denn die ganzen Begriffe, die hier stehen? Radeon, EVBridge habe ich eben schon gesagt. GeForce, ist das Basiswissen? Ja, dann wird schon vorsichtig. Da muss ich halt im Zweifel gelegentlich ein paar Sachen erklären. Das ist übrigens ein Resultat aus dem letzten Jahr, da wusste jemand nicht, was Radeon ist, hat gefragt. Das kann ich auch verstehen, das sind halt die aktuellen AMD-Grafikkarten oder die AMD-Grafikkartenserie heißt so. Und APU sind halt die Grafikchips, die dann in Prozessoren stecken. Aber dann muss ich das halt ein bisschen erklären. Wer liest das Kernel-Log regelmäßig oder LWN-Net? Ja, dann ist es wahrscheinlich ungefähr die Schnittmenge. Wo sind die Kernel-Hacker? Das sind so 10. Die jetzt die Hand gehoben haben. Zum einen dürfen die nachher am Kernel-Questioning teilnehmen. Das ist so eine kleine Podiumsdiskussion, wo das Publikum halt den Kernel-Entwicklern Fragen stellen darf, die sie Kernel-Entwicklern schon immer fragen wollten. Eben, was treiben die, wie ist die Zusammenarbeit mit Linus Torvalds? Das ist nachher um 5. Ich moderiere das und wir haben wahrscheinlich so irgendwas zwischen 6 und 10 Leute hier, denen man dann ein bisschen was fragen kann, was man immer schon fragen wollte. So. Jetzt geht es langsam los. Wo sind wir gerade? Aktuell ist der Kernel 3.2.11. Der ist vor ein paar Tagen erschienen. Das ist ein Stable-Kernel, der basiert halt auf dem Kernel 3.2, der Anfang Januar erschienen ist. Neben diesem aktuellen Kernel gibt es noch einen Kernel, der lange gepflegt ist. Das ist die Kernel-Serie 3.0. Das ist ein sogenannter Long-Term-Kernel. Der wird noch um mindestens 1,5, wahrscheinlich sogar 2 Jahre gepflegt, während der Kernel 3.2. Pflege ist Kernel 3.2 wahrscheinlich schon in 3-4 Wochen eingestellt wird, eben kurz nachdem Kernel 3.3 erschienen ist. Der wird im Moment jeden Tag erwartet. Heute Morgen, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war nachgucken, ob der Kernel erschienen ist, damit ich den vorbereiteten heise Online-Artikel im Zweifel hätte sofort freigeben können. Das werde ich jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich immer so machen. Mal schauen. Ich denke mal, am Montag stehen die Chancen ganz gut, dass der Kernel erscheint. Das geht dann auch immer so weiter. Kernel 3.4 erscheint ungefähr Ende Mai. Was sich letztens auch noch getan hat, für die Linux auf Servern einsetzen, gibt den Kernel 3.6.32. Der ist ungefähr 2,5 bis 3 Jahre gepflegt worden, von Greg Kroah-Hartmann, auch als Long-Term-Kernel, also ähnlich wie Kernel 3.0. Der hat die Pflege kürzlich aufgegeben, beziehungsweise an jemand anders übergeben, der diesen Kernel jetzt deutlich langsamer pflegen wird. Das ist so ein bisschen wie Kernel 2.4, dass nur noch alle paar Monate mal eine verbesserte Version rauskommt oder wenn es Security-Patches nötig sind. Das heißt, man kann diesen Kernel durchaus noch weiter einsetzen auf Servern, aber wenn man irgendwie Unterstützung für neuere Hardware braucht oder andere kleine Verbesserungen, die ziehen da nicht mehr ein, sondern die gehen jetzt ab und zu noch in Kernel 3.0 ein, wenn sie ungefährlich sind, beziehungsweise alles Größere geht sowieso nur in den Hauptentwicklungszweig ein, das sind die Kernel-Versionen, die aus zwei Nummern bestehen, also 3.2 und so weiter, 3.3. Zum Entwicklungszyklus ganz kurz, weil, wie gesagt, ich erzähle was zu Linux 3.3, obwohl das noch gar nicht draußen ist. Es erscheinen ungefähr alle 70 Tage neue Kernel-Versionen eben des Hauptentwicklungszweiges. Hier sieht man so die des letzten Jahres. Das ist, wie gesagt, so Oktober, Januar, Mitte März, das ist immer so 2,5, 3 Monate. Und die größeren Neuerungen für diese Kernel-Version, die werden immer aufgenommen am Anfang des Entwicklungszyklus. Das heißt, als 3.2 erschienen ist, da war das 2 Wochen lange Merge-Window. In dem sind praktisch 9/10 ungefähr der Änderungen für Linux 3.3 in den Hauptentwicklungszweig eingezogen. Das kann nichts Wichtiges sein, ist nicht mein Problem. So, und mit dem RC1 ist dann die Hauptentwicklungsphase abgeschlossen, wo halt das Groß der Änderungen einfließt und dann kommen neue Vorabversionen ungefähr im wöchentlichen Takt. Das heißt, man kann bei diesen Vorabversionen schon alle wesentlichen Neuerungen testen. Da gibt es dann noch kleine Fehlerkorrekturen und kleine Verbesserungen, bis halt der Kernel dann irgendwann erscheint, also der 3.3er, was halt wie gesagt jetzt nächste Tage der Fall sein wird. Hier kann man so ein bisschen sehen, wenn der Kontrast reicht. Das ist so eine Tabelle, die auch in den Kernel-Logs immer abgebildet ist, wie lange so eine durchschnittliche Entwicklung dauert. Das sind wie gesagt so 70 Tage. Und jede Kernel-Version wächst ungefähr um 300.000 bis 500.000 Zeilen Code. Der Kernel 3.3 ist auch der erste, der mehr als 15 Millionen Zeilen hat. Das ist aber inklusive Dokumentation, Leerzeilen und allem drum und dran. Wenn man mit Code-Analyse-Tools rangeht, dann sind es ungefähr 10 Millionen. So, jetzt kommen wir so langsam zu den Neuerungen. Dass es mit AMD losgeht, liegt nicht daran, weil AMD den Talk sponsert oder den Kernel-Track sponsert, sondern weil es einfach ganz vorne im Alphabet steht bei den drei großen Grafikchip-Herstellern. Linux 3.0 hat gebracht die Unterstützung für die LANO-APUs. Jetzt hoffe ich, dass nicht einer der AMD-Entwickler schreit, nein, nein, das stimmt alles nicht, aber sind alle ruhig und auch offensichtlich stimmt es. LANO-APUs, das sind die aktuellen AMD-Prozessoren, bei denen der Grafikkern mit auf dem Prozessor sitzt. Das heißt, das findet man häufig jetzt in Notebooks oder Mittelklasse oder günstigen PCs mit AMD-Prozessoren. Das heißt, die Unterstützung dafür ist in dem Kernel drin und auch schon in einigen Distributionen, beziehungsweise mit Distributionen, die jetzt im Moment kommen oder so in den letzten Wochen erschienen sind, gehen diese Prozessoren und deren Grafikchips einfach so, ohne dass man sich weiter um irgendwelche Treiber kümmern muss. Linux 3.3, wie gesagt, der jetzt die Tage kommt, wird bringen Unterstützung für HDMI-Audio. Das heißt, wenn ich einen Monitor über HDMI anschließe, dass ich da dann auch die Audiosignale direkt über das HDMI-Kabel an den Monitor schicken kann. Woran die AMD-Entwickler gerade arbeiten, sind verschiedene Performance-Optimierungen. Das sind teilweise kernelseitig, teilweise im Mesa. Das sind die 3D-Treiber im User-Space, da komme ich gleich noch zu. Das heißt, da wird so ein bisschen darauf hingearbeitet, die 3D-Performance deutlich zu steigern. Ob und wann die Treiber vielleicht so gut werden, dass sie ähnlich schnell sind wie die proprietären Treiber, die AMD auch weiterhin anbietet, muss sich zeigen. Aber für viele Desktop-Einsatzzwecke sind die Treiber, so wie sie jetzt sind, schon alle mal schnell genug. Also für GNOME Shell, KDE und Co. ist das alles flott genug. Die Videoeinheiten lassen sich da noch nicht nutzen. Da ist auch Arbeit im Gange. Das heißt, um sozusagen das Decoding von Videos an die Hardware auszulagern, damit die CPU entlastet wird und das Ganze möglichst stromsparend und schnell geht. Power Management, gerade bei Notebooks, kann manchmal noch so ein Problem sein. Was relativ selten ein Problem ist bei eben diesen Radeon-Grafikkarten von AMD, ist die Lüftersteuerung. Die machen die Karten häufig selber und da muss der Treiber sich um nichts kümmern. Das heißt, die Karten arbeiten unter Linux auch ungefähr genauso leise, wie sie es unter Windows tun. Was im Moment ein Problem ist, sind die neuesten Grafikkarten von AMD. Das sind die Radeon-Karten, die auch mit einer Southern Islands genannten Grafikprozessoren. Die stecken zum Beispiel auf den 7700er Radeon-Karten, die vor zwei oder drei Wochen eingeführt sind, beziehungsweise den High-End-Karten der 7900er-Reihe, die Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres eingeführt worden sind. Da gibt es praktisch bislang noch keine Open-Source-Treiber, da muss man den proprietären Treiber nutzen. Einige Grundlagen für einen Open-Source-Treiber sind in 3.3 eingezogen. Es wird aber schon seit Wochen erwartet, dass was kommt. Mal gucken, ob in 3.4 dann ein Open-Source-Treiber dafür erscheint. Ich hatte eben schon erwähnt Mesa. Wie gesagt, ein Teil der Grafiktreiber sitzt halt im Kernel. Der ist hier ganz unten grob eingezeichnet. Darauf aufbauend sind dann verschiedene Komponenten im Userland. Das ist einmal die libDRM, die praktisch als Mittler agiert zwischen Kernel und Mesa. Da stecken die eigentlichen 3D-Treiber drin. Also da stecken für den Radeon-Chip, die Radeon-Chips, die ich eben schon erwähnt habe, ein 3D-Treiber drin, beziehungsweise auch für Intel und Nvidia, zu denen ich gleich komme. Und darauf aufbauend oder damit zusammenarbeiten ist dann wieder der X-Server, wo auch noch wieder ein Treiber ist. Das heißt, um 3D-Unterstützung zu bieten, beziehungsweise auch die Ausgabe vernünftig einzustellen, alles, was man sich auch von der Grafikkarte erwartet, muss man halt überall da Unterstützung für diesen Grafikchip haben. Das Problem des Ganzen ist, dass man, wenn man halt einen neuen Grafikchip unterstützen will, dann auch entsprechend viel austauschen muss. Bei Intel gibt sich da teilweise Mühe und versucht praktisch Treiberpakete anzubieten. Richten sich weniger an Endnutzer, sondern eigentlich eher an Distributoren, wo es ein abgestimmtes Set an Paketen gibt. Da zählt dazu der Kernel, der 3D-Treiber im Mesa, ein 2D-Treiber für X.org, libDRM, wie ich eben schon erwähnt habe, dann noch für Videobeschleunigung noch eine eigene Library, beziehungsweise die besteht aus zwei Dingern. Das heißt, wenn man wirklich den Grafiktreiber aktualisieren will, dann muss man praktisch den kompletten Stack rund um X.org austauschen, teilweise halt sogar den Kernel. Das ist sehr aufwendig. Das ist eigentlich sozusagen selbst für Experten, die wissen, was sie tun, viel Aufwand, der nervig ist. Deswegen macht das auch keiner. Man bringt auch schnell die ganze Distribution durcheinander. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass die Treiber und die Unterstützung frühzeitig in die Open-Source-Projekte einzieht, damit die Distributionen diese Treiber idealerweise schon enthalten, wenn die Grafikkarte oder wenn diese Grafikkarten oder Chips auf den Markt kommen. Eigentlich müssten die Distributoren da neuere Treiber nachliefern, das tut leider keiner, aber das ist, was da kann ich nichts dran ändern, das ist leider so. Wenn es nach mir gehen würde, würden die Distributoren da mutiger rangehen und die Treiber auch nachliefern, damit halt aktuelle Systeme auch wirklich sofort laufen, ohne dass man stundenlang fummeln muss oder dass man die Hardware erst ein paar Monate abhängen lassen muss. Intel geht es weiter mit. Da stecken halt die Grafikkerne mittlerweile auch in den Prozessoren. Wie gesagt, die Ivy Bridge-Prozessoren oder die Prozessoren der Ivy Bridge-Generation, die kommen halt im Mai. Das sind die Nachfolger der Sandy Bridge-Generation. Das ist eigentlich die man mittlerweile derzeit in vielen Desktop-PCs, Notebooks und so weiter findet. Das sind Prozessoren der Core i3, 5 und 7 Serie mit so vierstelligen Zahlen. Die werden bei aktuellen Distributionen auch schon länger gut unterstützt. Gibt es aber ein Problem, was zu erhöhter Leistungsaufnahme führt. Da gibt es eine Stromspartechnik, die nennt sich RC6. Die ist zum Beispiel auch in meinem Notebook, wird die normalerweise nicht genutzt. Wenn man die aktiviert, sinkt die Leistungsaufnahme bei meinem Notebook so um 4 Watt. Ich habe auch schon welche mit 5 oder 6 Watt gesehen. Und gerade bei Notebooks können so 5 Watt schon mal fast 30-50% der Leerlaufleistungsaufnahme sein. Das heißt, wenn man diese Stromspartechnik einschaltet, kann sich die Akkulaufzeit erheblich verlängern. Das heißt, das ist, sollte man sich überlegen. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum die Stromspartechnik nicht eingeschaltet ist. Es gibt nämlich ein paar Probleme. Auf einigen Systemen soll es halt Abstürze geben. Das heißt, da muss man mal gucken, ob man davon betroffen ist. Den Kernel-Parameter zum Einschalten findet man auch über das Kernel-Log bei Heise, wenn man einfach mal nach RC6 und Intel sucht. Das Problem scheinen die Intel-Entwickler auch gerade in den Griff zu kriegen und wahrscheinlich mit Kernel 3.4 bzw. Ubuntu 12.04 wird das einfach alles funktionieren. Das heißt, in Zukunft muss man sich darum auch keine Gedanken mehr machen. Aber wer jetzt die Laufzeit verlängern will, sollte ein Notebook mit Sandy Bridge hat, sollte sich das mal angucken. Was bei Intel auch noch passiert ist in letzter Zeit, ist, dass der Treiber für den GMA 500 den Staging-Bereich verlassen hat. Der GMA 500 war ein Grafikchip in einem Embedded-Chipsatz, der in einigen Netbooks zum Einsatz kam. Da hält jemand ein Netbook hoch. Es ist wahrscheinlich diese Notebooks haben vielen Leuten sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Ich habe eben auch noch jemanden gehört, dem bereitet es auch immer noch Kopfschmerzen. Das heißt, auch der Treiber ist jetzt so weit gereift, dass er durchaus benutzbar ist, auch letztendlich bei allen Distributionen kurz beiliegt. Er unterstützt den Grafikkern aber auch nur rudimentär. Gewisse Funktionen werden nicht genutzt, darunter unter anderem auch die 3D-Unterstützung. aber so zum Benutzen ist es so langsam geworden. NVIDIA ist das nächste Beispiel. Was sich so tut beim Kernel, was Kernel 3.2 gebracht hat, ist, dass viele Fermi-Chips unterstützt werden. Fermi-Chips sind die aktuellen Grafikchips, die auf GeForce-Grafikkarten der 400er und 500er Reihe zum Einsatz kommen. Da wird seit Kernel 3.2 auch 3D-Beschleunigung bei vielen Chips geboten. Und das heißt, mit den Distributionen, die jetzt kommen, meinetwegen Ubuntu 12.04, werden diese Treiber beiliegen. Und da wird 3D auch mit relativ aktuellen Karten von Haus aus funktionieren. Und es gibt noch bei diesen Fermi-Chips noch ein paar Abstufungen. Da bringt 3.3 und Kernel 3.3 noch wieder ein paar Verbesserungen für die allerneuesten Chips, dass da dann auch 3D geht. Und bei den allerneuesten Chips der Fermi-Generation geht bislang noch nicht 3D. Das heißt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Was Linux 3.3 auch noch bringt, ist auch bei dem Open-Source-Treiber auch Unterstützung für HDMI-Audio, also um praktisch die Audiosignale an den Monitor zu leiten. Letztendlich ist bei NVIDIA aber der Einsatz des proprietären Treibers häufig doch etwas, was man will, selbst wenn man proprietäre Treiber vielleicht nicht mag, weil nämlich der Open-Source-Treiber, der den Kernel beiliegt und Mesa und X und Co., die Power-Management-Funktionen der aktuellen NVIDIA-Chips sehr schlecht unterstützt und auch die Lüfterregelung sehr schlecht unterstützt. Daran wird gearbeitet. Letztendlich funktioniert es mittlerweile nur bei ausgewählten Karten. Das heißt, dadurch, dass es so laut ist, durch den ständig laufenden Lüfter und den hohen Energieverbrauch, ist man einfach häufig viel besser daran, den proprietären Treiber einzusetzen. Was bei NVIDIA auch noch am Köcheln ist, das ist nicht direkt im Kernel, das ist die Unterstützung für Optimus. Das ist eine Grafikchip-Zuschalttechnik, bei der man halt im Notebook zwei Grafikchips hat, aber der eine wird halt nur zugeschaltet, wenn man 3D-Power braucht. Das hat sich mit der Optimus-Version 3.0 deutlich gebessert und man kann es machen, man kann diese Notebooks mittlerweile kaufen, weil man den Chip im Zweifel auch lahmlegen kann, aber man sollte sich das gut überlegen, weil es doch nicht so viel Sinn macht, um jetzt nochmal Eigenwerbung zu betreiben. In der nächsten CT ist ein vierseitiger Artikel dazu. Wer sich also dafür interessiert, findet Infos am Kiosk. So, das war's zu Grafikkarten. Zu Grafikkarten zufällig noch Fragen oder welche Veränderungen an dem Stack wird Wayland bringen? Wayland ist sozusagen in dem, was ich eben gezeigt habe, ein Ersatz für den X-Server, auch generell kann man es so betrachten, der sich dann aber die Funktionen mehr zu nutzen macht, die Kernel und Mesa halt bieten. Und dadurch wird da sozusagen am Stack nicht so viel geändert, da wird primär also sozusagen X.org ausgetauscht. Und das ist eigentlich auch mit eines der interessantesten Dinge, weil X.org ist halt über 20, 25 Jahre gewachsen, das ist X.org, also die Codebasis oder der Ansatz des Ganzen ist noch älter als der Kernel. Das heißt, da wird sozusagen ein wenig aufgeräumt. Ich mache einfach mal weiter, im Zweifel Fragen auch noch für später sammeln. Netzwerk tut sich auch immer noch wieder was. Manchmal denkt man ja, ach Netzwerk, da ist alles passiert, alles entwickelt, aber nein. Da gab es zum Beispiel bei 3.2 hat ein Google-Entwickler einige Optimierungen eingebracht, die bei Verbindungsabbrüchen oder wenn die Übertragung ins Stocken oder etwas gebremst wird, damit der Router nicht überlastet wird, der zwischen Server und dem Client steckt, dass die Verbindung wieder schneller zur Höchstgeschwindigkeit aufläuft. Das ist zum Beispiel auch was, das habe ich ins Kernel-Log geschrieben, habe ich gedacht, ja, das klingt ja ganz nett. Und dann war es zum Beispiel so, dass unsere Admins von heise.de, mit denen ich normalerweise nichts zu tun habe, gesagt haben, ja, okay, das wollen wir auch und haben relativ schnell auf diesen Kernel gewechselt. Ob heise.de jetzt ein Tick schneller erreichbar ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat der ein oder andere was gemerkt. Aber soweit ich weiß, sind unsere Server auch so relativ schnell. 3.3 bringt auch wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen. Da ist ein Ethernet-Teaming-Timer, um sozusagen zwei Netzwerk-Ports relativ einfach zu verbinden, für mehr Durchsatz zu sorgen oder wenn einer ausfällt, dass der andere einspringen kann. Für Virtualisierung kommt ein Software-Switch in den Kernel, der nennt sich OpenVSwitch. Wurde auch schon beim Xen Server 3.6.0 eingesetzt. Wer sich dafür interessiert, war im Kernel-Log auf heise.de mal erwähnt, auch mit einem Video. Was Kernel 3.3 auch noch bringt, ist einige Änderungen am Netzwerkstack, die Buffer-Bloat vermeiden sollen. Das ist ein Problem, dass gewisse Übertragungen ins Stocken geraten oder langsam werden, weil die Hardware-Caches in den Netzwerkchips zu sehr puffern. Da ist also auch einiges noch am Köcheln im Netzwerkbereich. Gucken, ob man das merkt. Aber häufig ist es so, dass diese Änderungen zwar wichtig sind, aber so im Serverbereich merkt man es auf den Heimnetzwerkchip nicht ganz so sehr. WLAN hat sich in den letzten Jahren erheblich gebessert. Bei Kernel 3.2 ist ein Treiber richtig offiziell in den Kernel eingezogen von Broadcom für die aktuellen Broadcom-Chips mit 802.11n-Übertragung. Der war vorher schon in einem Staging-Bereich. Das ist ein Bereich, wo Treiber, die nicht so richtig ordentlich sind, aufgenommen werden, damit sie zusammen mit den Kernel-Entwicklern verbessert werden können. Und da dieser Treiber den Staging-Bereich jetzt verlassen wird, werden alle Distributionen ihn mitliefern und da auch die Firmware erhältlich ist, ist es halt so, dass die Distributionen mit Kernel 3.2 und später diesen Chip einfach ansprechen werden, ohne dass man sich lange damit mit der Konfiguration rumärgern muss. Es geht einfach. Bei Intel und Atheros ist das schon länger so. Die Hersteller achten beide darauf, dass sie gute Open-Source-Treiber oder ordentliche Open-Source-Treiber früh genug anbieten, sodass es normalerweise nicht nötig ist, da irgendwie Treiber zu aktualisieren oder sonst was. Dann gibt es noch WLAN-Chips von Ralink und Realtek am Markt. Die sind genauso wie die drei zuvor genannten relativ weit verbreitet. Da ist die Situation noch nicht perfekt. Neuere Chips werden von aktuellen Kerneln auch schon relativ gut unterstützt. Gerade bei älteren kann man da aber noch mal manchmal Probleme haben. Da sollte man also wenn man ein Notebook kauft, ein bisschen gucken, was steckt da für ein Chip drin. Und wenn es einer von Ralink oder Realtek ist, vielleicht mal ein bisschen recherchieren, ob der vom Kernel unterstützt wird und der Distribution, die man einsetzen möchte. Storage ist auch was, wo sich relativ viel tut. Da war bei Kernel 3.1 unter anderem Bad Block Management für das Software Rate Layer neu. Das heißt, wenn ich ein Software Rate mache und da hat ein Datenträger irgendwie einen kaputten Block, dann fällt jetzt nicht gleich alles auf die Nase, sondern der Rate Code kann das handeln, damit umgehen und die defekten Blöcke meiden. 3.1 hat auch gebracht Discard Support für DMCrypt. Das heißt, für mein Notebook ist das jetzt interessant. Ich habe da eine SSD drin, die tendenziell länger lebt und bessere Geschwindigkeit liefert. Wenn das Betriebssystem der SSD meldet, diese Bereiche sind jetzt frei, also entweder zum Beispiel durch Löschen durch Dateien. Ja, Hannes sagt gerade Geschwindigkeit, wäre ja vorsichtig. Es gibt SSDs, bei denen ist das so, aber eigentlich ordentliche SSDs, da ist die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsperformance wahrscheinlich relativ gering. Aber der Lebensdauer kann es auf jeden Fall verbessern. Das ist halt in 3.1 angezogen, zusammen halt mit DMCrypt. Das heißt, wenn man Verschlüsselung nutzt. Das muss man aber bislang häufig noch relativ manuell einschalten. 3.2 hat auch gebracht ein experimentelles Thin Provisioning Support im Device Mapper. Ich dachte gerade, du wolltest. Nein. Das ist ein Unterbau sozusagen, um mehr Storage zu exportieren, als tatsächlich da ist. Das ist unter Umständen in Firmenumgebungen interessant, wenn man praktisch irgendwie den Nutzern jeweils, was weiß ich, 100 GB zur Verfügung stellt, weil man weiß, die meisten nutzen das eh nicht. Möchtest du?
Das ist vor allem dann interessant, wenn man mehrere gleiche Daten hat. Also in der Virtualisierungsumgebung wird es interessant, wo man denn mehrere Images hat, die eigentlich größtenteils dasselbe sind, der erkennt, oder die Idee ist, dass der Thin Provisioning Layer das erkennt und die Blöcke quasi auf denselben physikalischen Block legt. Das stimmt, das Dieter, hast du recht, ja. Genau. So, there you go. Thin Provisioning ist tatsächlich, hast recht.
So, weiter im Text. Kernel 3.3 bringt Hot Replace Support für RAID. Das heißt, wenn man ein RAID 5 meinetwegen hat und ein Datenträger kriegt Probleme, den möchte man austauschen. Solange der noch funktioniert, kann man durch diesen Hot Replace Support jetzt einen zusätzlichen Datenträger dazuhängen. Die Daten werden auf den neuen Datenträger kopiert im Betrieb, während man das Ding also ganz normal weiter benutzen kann. Und wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kann man halt den langsam sterbenden Datenträger rausholen. Das bietet zusätzliche Sicherheit. Man könnte auch den Datenträger einfach so austauschen, weil ein RAID 5 ja durchaus Redundanz bietet. Das heißt, man kann einen Datenträger rausreißen, anderen reinstecken und dann werden die redundanten Daten auf dem wieder neu erzeugt. Aber wenn in dem Fall halt noch eine Platte ausfallen würde, dann wäre das RAID 5 kaputt und das kann Hot Replace sozusagen, diese Gefahr kann Hot Replace vermindern. Eingangs hatte ich schon erwähnt, NVMe, das ist für Storage-Karten, die man PCIe-Slot steckt, die besonders schnell sind, weil sie ähnlich wie eine SSD-Flash-Speicher haben. Die Technik für NVMe wird aber wahrscheinlich auch bei SATA Express zum Einsatz kommen. Das ist der Nachfolger des jetzt häufiger mal anzutreffen in SATA 6G. Das heißt, in 3 Jahren oder so ist es vielleicht der Treiber, der jetzt in den Kernel eingezogen ist, einer, den wir mit unseren Notebooks dann regulär benutzen. Dateisysteme tut sich auch relativ viel. ButterFS hatte ich eben schon erwähnt. Das ist halt von einigen Kernel-Entwicklern so ein bisschen auserkoren als Next Generation File System für Linux, was halt so ein bisschen für die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich halten soll. Ist und für heutige Ansprüche von Storage besser geeignet sein soll, so ist die Idee. Wie gesagt, es wird schon seit 3 Jahren dran entwickelt, hat ein paar Ideen von ZFS. Wer sich da genau belesen will, in CT, auf Heise Online und auch bei Mitbewerbern von uns gibt es reichlich Informationen dazu. Da war es halt so, dass Kernel 3.2 noch einen Fehler behoben hat, der bei Abstürzen, entweder durch Stromausfall oder Systemabstürzen, gelegentlich das Dateisystem geschrottet hat. Was bei 3.2 auch neu war, war eine Recovery-Funktion, wenn der Root-Knoten des Dateisystems, also ein zentrales Element des Dateisystems, beschädigt war, dass man dann sozusagen einen älteren Root-Knoten verwenden kann, um noch wieder an einen früheren Datenstand ranzukommen. Das war bei 3.2 auch neu. Was bei 3.3 jetzt neu kommt, ist Änderungen am Balancing-Code. Das heißt, ButterFS hat eingebaute RAID-Funktionen. Dadurch kann man jetzt einen RAID 0 in einen RAID 10 migrieren und ähnliche Sachen hin und her bauen. Und kann man sogar unterbrechen und lauter so Zeug. Da tut sich also noch einiges. Was halt immer noch nicht da ist, was noch nicht so richtig da ist, ist ein ordentliches Dateisystem-Prüf- und Check-Tool. Oracle und SUSE sind bei ihren neuesten Unternehmensdistributionen, supporten sie jetzt ButterFS offiziell und haben auch eine Version dieses verbesserten Tools beiliegen. Separat freigegeben wurde es aber noch nicht. Mal gucken, wann das kommt, aber sagen wir mal so, dieses Jahr wird sich ButterFS sicherlich noch mehr in den Vordergrund drängen und ich denke, mit den Distributionen, die über den Sommer oder den Herbst kommen, werden also irgendwie Fedora, Ubuntu oder OpenSUSE vielleicht dann auch langsam überlegen, ButterFS als Standarddateisystem einzusetzen. Mal gucken, wie das alles weitergeht. Entwickelt wird an ButterFS parallel auch noch. Es gibt zum Beispiel noch RAID 5 und 6 Unterstützung und noch ein paar andere Techniken. Da ist also auch noch einiges an Verbesserungen in der Queue. X4 gilt gemeinhin mittlerweile als stabil. Da wird aber auch immer noch fleißig geschraubt und verbessert. Da kam in 3.2 unter anderem war neu eine Technik, die nennt sich Big Allocations, beziehungsweise da werden Blöcke zu größeren Clustern zusammengefasst, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie 256 4K-Blöcke adressieren, sondern und den Dateisystem-Tabellen ablegen, damit das alles wiedergefunden wird, sondern man macht es einfach in 1-Megabyte-Blöcken. Problem ist, dass eine 4-Kilobyte-Datei bei 1-Megabyte-Blöcken dann halt auch 1 Megabyte belegt, aber es gibt halt auch Möglichkeiten, irgendwas zwischen 4K und 1 Megabyte an Clustergrößen einzusetzen. Bei Kernel 3.3 kam neu eine neue Unterstützung für das Vergrößern und Verkleinern von Dateisystemen, bei der Kernel mehr Aufgaben macht. Das kann in gewissen Situationen deutlich flotter funktionieren. Die X2-Programme wurden kürzlich auch aktualisiert, das ist also nicht im Kernel, sondern sozusagen im Umland. Dadurch sollen die Tools so zum Prüfen, Checken, Anlegen auch deutlich besser mit Dateisystemen klarkommen, die größer als 16 Terabyte sind und sich durchaus auch bis zu 100 Terabyte eignen. Wie gut sich das dann in der Praxis schlägt, muss ich zeigen. Was auch noch in Arbeit ist, sind gewisse Funktionen wie Metadata-Checksummen, dass X4 intern noch mehr Checksummen ablegt, um sicherzustellen, dass die Daten auch wirklich heile sind, weil das kann durchaus bei den riesigen modernen Storage-Arrays mal vorkommen, dass Bits kippen oder so. Und dagegen helfen halt diese Checksummen. Was tut sich sonst noch? 3.2 hat Verbesserungen für das CVFS-Dateisystem gebracht, also das, mit dem der Kernel auf Samba-Shares zugreifen kann, Samba- oder Windows-Shares. Bei XFS tut sich auch immer noch mal einiges. XFS erwähne ich auch so ein bisschen, weil mit ButterFS, X4 und XFS sind sozusagen, das sind jetzt im Moment so die drei Dateisysteme, die anscheinend am meisten unterwegs sind. XFS ist ja schon lange dabei, hat sich aber schon so bei Kernel 3.6, 35 bis 39 ein paar Performance-Verbesserungen ergeben. Und die Datenträger und die Storage Arrays immer größer werden, wird das Dateisystem unter Umständen wieder ein wenig interessanter. Muss sich zeigen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Was tut sich sonst noch bei Architektur? Kernel 3.2 hat Unterstützung für einen Zufallszahlengenerator gebracht, der in den nächsten Intel-Chip sitzt, also wieder diese EVBridge-Generation. Kernel 3.3 bringt Unterstützung für LPAE für ARM. Wer das Kürzel PAE noch was sagt, das ist, war bei x86-Prozessoren schon so. Ein Trick, um mit 32-Bit-Betriebssystem mehr als 4 GB Speicher zu adressieren. Dasselbe macht ARM und da kommt halt noch ein L jetzt davor. Was Kernel 3.4 oder möglicherweise 3.5 bringt, ist noch eine x32-API. Das ist sozusagen ein Zwischending zwischen i386 und x86-64, wenn man so will. Der Kernel läuft halt im 64-Bit-Mode und kann halt den großen Speicher adressieren. Die Programme laufen aber ähnlich wie bei einem 32-Bit Betriebssystem, sodass man sozusagen die Vorteile von 64-Bit-Kernel hat, aber die nicht den Overhead hat, der teilweise damit verbunden ist. Das ist ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt hier beschrieben habe. Wer sich belesen will, einfach mal nach x32-API googeln. Unterstützung für neue Architekturen zieht auch immer noch wieder in den Kernel ein. 3.1 war OpenRISC, eine Open-Source-RISC-Architektur. 3.2 war Hexagon. Das war, glaube ich, ich habe den Hersteller schon wieder vergessen. 3.3 war C6X, das war Texas Instruments. Also da tut sich auch immer noch mit jeder Kernel-Version irgendwas. Da kommen immer noch wieder neue Architekturen, von denen man, von denen selbst ich teilweise noch nicht gehört hatte. Virtualisierung ist halt auch immer noch fleißig am Werden. Kernel 3.0 hat nach vielen, vielen Jahren jetzt alles gebracht, um von Haus aus als DOM-0-Kernel zu arbeiten. Das ist sozusagen der kontrollierende Kernel, der als erstes gestartete bei der Virtualisierung mit Xen, der halt sehr eng mit dem Xen-Hypervisor zusammenarbeitet. Da hat sich seitdem also mit den Kernel 3.1, 3.2, 3.3 auch immer noch einiges getan. Mal gucken, ob Xen damit noch wieder so ein bisschen Boden gut macht im Linux-Bereich. Ist mittlerweile so ein bisschen KVM, hat sehr viel Boden gut gemacht, beziehungsweise Xen an einigen Stellen schon verdrängt. Red Hat setzt halt zum Beispiel zum Virtualisieren nur noch auf KVM in der aktuellen Distribution, also RHEL 6. Auch bei SUSE Linux Enterprise ist KVM dabei. Mal gucken, wie da es weitergeht. KVM im Kernel wurde jetzt zum Beispiel bei 3.1 die Verbesserung wurde eingebaut, Unterstützung für Nested Virtualization bei Intel-Prozessoren. Das heißt, dass man in einer virtuellen Maschine noch wieder eine andere starten kann. AMD hat das schon vor 2 Jahren, ja, seit ungefähr 2 Jahren geboten. Bei Intel ist das Ganze noch experimentell, aber unter Umständen hier und da auch interessant. Vieles tut sich da aber auch im User Space. Ich glaube, wir haben morgen noch von Jan einen Talk. Wo bist du? Bist du hier? Offensichtlich nicht, steht aber im Programm. Wo sich auch relativ viel tut, ist die Container-Virtualisierung. Das kennen vielleicht einige noch aus dem Solaris-Umfeld. Das ist wie ein besseres Change Root. Da wird praktisch ein unter dem Standard-Kernel laufenden Programm in einem abgeschotteten Bereich. Das wird bei SUSE Linux Enterprise jetzt mit dem zweiten Service Pack offiziell unterstützt. Bei Oracle wird es mit dem Kernel, den sie vor ein paar Tagen freigegeben wird, ist es noch ein Technology Preview. Das heißt, es wird nicht unterstützt. Das ist unter Umständen interessant für Webhoster. Da wird so eine Technik Virtuoso auch relativ häufig schon eingesetzt, weil der Overhead deutlich geringer ist als bei der Vollvirtualisierung mit Xen oder KVM, weil kein komplettes System emuliert werden muss, sondern weil praktisch nur dieser abgeschottete Bereich eingerichtet wird. Sicherheit tut sich auch immer noch reichlich viel. Bei 3.2 kam, das ist eher für die großen Server interessant, ein Extended Verification Module dazu. Damit kann man sozusagen Angriffe von außen erkennen. Das heißt, wenn irgendwer mit einer Boot-CD an meinen Server gehen würde und den Kernel verändern würde, kann man damit, könnte das Alarmschreien sagen, hey, da hat irgendwer einen Trojaner eingebaut. Tracing und Debugging ist etwas, was sich seit 2-3 Jahren im Kernel relativ viel tut. Da hält der Stephen Rostand nachher um 15 Uhr einen Vortrag zu. Das ist zu seinem F-Tracing-Framework, das ist ein Function-Tracer, der sozusagen nachgucken kann, welche Funktionen aufgerufen wird, aber der kann nicht nur Funktionen, sondern auch einiges andere wie IRQs und. Beziehungsweise was es halt noch gibt, ist Perf. Das nutzt die Performance-Monitoring-Einheiten moderner Prozessoren, um zu messen, wo denn der Kernel die Zeit vertreibt. Und das wird wahrscheinlich oder möglicherweise bald auch Unterstützung für F-Trace mitbringen, also um auch die Funktionen besser nachgucken zu können. Man kann beide aber auch separat nutzen. Was auch noch kommen wird, wahrscheinlich entweder in 3.4 oder 3.5, ist Unterstützung für U-Probes. Das heißt, diese Performance-Monitoring-Sachen, die ich gerade mit Perf erwähnte, und das F-Trace, das ist nur für den Kernel. Mit dem U-Probes kann man auch nachgucken, wo User-Space-Programme die Zeit vertreiben. Das geht so ein bisschen in die Richtung von D-Trace, beziehungsweise kann als Unterbau für das System-Tab benutzt werden, um halt nachzugucken, um praktisch das ganze System im Auge zu haben und sehen, wo vertreibt es eigentlich die Zeit oder warum läuft es eigentlich nicht so schnell, wie es eigentlich laufen soll. Memory Management ist auch immer noch was, wo immer wieder geschraubt wurde. Gerade bei den Kernel 3.2 und 3.3 gab es einige Verbesserungen, die Ruckler vermeiden sollen. Ich hatte das zum Beispiel auf meinem Arbeitsplatz-PC in der Firma, dass wenn ich ein ISO-Image auf einen relativ langsamen USB-Stick geschrieben habe, dass das ganze System wirklich kaum noch benutzbar war, weil der Kernel so viel Daten angesammelt hat zum Wegschreiben, dass er andere Dinge nicht mehr erledigen konnte. Und das ist mit Kernel 3.3 jetzt behoben. Bei 3.2 gab es da auch schon was. Es kommt immer darauf an, was die Ursache für diesen Ruckler ist. Aber mir scheint, sie haben jetzt viele Ursachen beseitigt. Das heißt, da gibt es diese Probleme, die so manche Anwender gesehen hat, sind vielleicht bald verschwunden. Power Management gibt es auch stetig Verbesserungen. Da war zum Beispiel in Kernel 3.3 kommt jetzt bessere Unterstützung für ASPM. Es gibt so ein paar ThinkPad-Notebooks, diese Stromspartechnik für PCI Express, da haben die Notebooks inkonsistente Informationen geliefert, ob ASPM unterstützt wird oder nicht. Und das hat auch nochmal dann teilweise 5 oder noch oder 8 Watt unnütz verschwendet, weil der Kernel durcheinander gekommen ist durch diese verwirrenden Informationen. Und das ist mit 3.3 behoben, wurde aber auch in die Stable Kernel 3.2.5 und 3.0.20 eingebaut. Das heißt, teilweise ist es auch schon in die Distributionen eingeflossen. Das heißt, wer vielleicht so ein ThinkPad-Notebook hat, das arbeitet mit neueren Kernen dann wieder etwas stabiler. Das Problem ist übrigens noch gar nicht so alt. Das wurde erst mit 2.6.38 eingeführt. Diese Nummern sind selbst für mich, obwohl ich jeden Tag damit hantiere, immer mal wieder ein wenig problematisch. Sie bringen meine Zunge und auch meine Finger beim Schreiben des Kernel-Logs gerne mal durcheinander. Treiber erwähne ich jetzt gar nicht mehr so viel. Es gibt Unmengen an Treibern, die mit jeder Kernel-Version neu sind oder verbessert sind, damit sie neuere Hardware besser unterstützen. Da waren zum Beispiel für eine K-World UB5499 2T DVB-Karte Treiber in 3.2 neu, auch für Hardware von Pinnacle und Hapag waren da Treiber neu. Das kann man alles im Kernel-Log nachlesen oder anderswo. Infrastruktur, ich hatte eben schon erwähnt, ACPI 5.0 ist jetzt in Kernel 3.3. Das ist was für die Zukunft. Da die Zeit langsam auch knapp wird, gehe ich jetzt mal schnell weiter. Was tut sich sonst noch so? Real-Time-Kernel, das ist also ein auf Echtzeiteinsatz getrimmter Kernel. Das ist zum Beispiel für Maschinensteuerung oder im Finanzumfeld für Transaktionsmanagement ganz interessant. Da war heute Morgen ja schon der Vortrag, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Was tut sich noch so rund um den Kernel drum zu? Da war halt Mesa 8.0, hatte ich eben schon erwähnt. Was ich da nicht erwähnt hatte, war, dass das alles Nötige mitbringt, um OpenGL 3.0 zu unterstützen. Das heißt, da ist durchaus auch noch einiges am Köcheln, um da wirklich die Hardware noch mehr auszunutzen. Wayland, das ist halt ein Ersatz für den X-Server. Da ist die grobe Planung, jetzt Ende des Jahres eine Version 1.0 vorzustellen. Möglicherweise wird das auch erst Anfang nächsten Jahres. Das wird jetzt wahrscheinlich in der Distribution so als experimentelles Paket an der Seite auftauchen und vielleicht in einem Jahr bei den ersten Distributionen den X-Server teilweise oder ganz ersetzen in bestimmten Konfigurationen. Ja, es gibt noch einiges andere. Wer sich da näher, wer jetzt so ein bisschen Blut geleckt hat und wissen will, was da alles passiert, kann halt das Kernel-Log lesen, das halt auf Heise Open erscheint, beziehungsweise auch in CT. Es gibt letztendlich drei verschiedene Kernel-Logs. Hier ist mal ein Beispiel eines regulären Kernel-Logs. Das beschäftigt sich halt mit aktuellen Entwicklungen, die so in den letzten 2 bis 3 Wochen so passiert sind. Also alles, was sozusagen nicht so wichtig ist, um es separat zu melden, aber um mal irgendwie sozusagen, hier war eine Kleinigkeit, da war eine Kleinigkeit und auch hier war noch eins, was ein bisschen wichtiger ist. Das gibt so ein bisschen so einen Gesamtüberblick. Zu neueren Kerneln gibt es dann immer eine was 2.6 irgendwas bringt Serie. Das sind immer mehrere Teile, wobei nacheinander die Funktionsbereiche eines neuen Kernels analysiert werden und geguckt wird, was hat sich in dem Bereich getan. Das Kernel-Log gibt es übrigens halt auch auf Englisch. Das ist bei den Kollegen von DH erscheinen Übersetzungen meiner deutschen Texte. Wer also irgendwem was mitteilen will, was im deutschen Kernel-Log steht, die Englischen tauchen meist so 24 Stunden nach dem Deutschen auf oder 48 und sind genauso wie die Deutschen frei erhältlich. Da kann man also dahin verlinken. Ich bin keineswegs der Einzige, der sich die Änderungen im Kernel genauer anguckt. Das gibt zum Beispiel noch die Seite Kernel Newbies, die auch sehr genau guckt, was in einer neuen Kernel-Version enthalten ist. Das ist sozusagen, wer einfach mal einen anderen Blick drauf haben will, was sich bei einer Kernel-Version getan hat, der guckt einfach mal danach. Beziehungsweise wer es noch genauer wissen will, dem sei die Seite Linux Weekly News empfohlen, lwn.net. Da geht es noch deutlich tiefer in die Details, als es das Kernel-Log tut, weil sich diese Seite halt auch sozusagen eher an technisch Interessierte und an Kernel-Entwickler richtet. Bisschen vorausschauend ist der Linux Weather Forecast, der ist bei der Linux Foundation, hier steht die URL, beziehungsweise einfach wer nach Linux Weather Forecast sucht, findet das auch so. Testen helfen. Normalerweise habe ich an dieser Stelle ein bisschen Erklärung, um die Leute aufzurufen, beim Testen zu helfen. Diesmal kann ich das relativ sparen, weil ich werde morgen um 11 selber noch einen Vortrag dazu halten, sozusagen ein bisschen nach dem Motto, darum ist es wichtig zu testen, erklären und auch erklären, wie man testet. Letztendlich ist das eine Möglichkeit, auch so ein bisschen Danke zu sagen, dafür, dass man was den Linux-Kernel, der Millionen oder vielleicht sogar Milliarden ist, umsonst kriegt. Beziehungsweise damit kann man halt auch sehen, dass der Kernel sich nicht schlechter wird für einen selber, indem man halt aktuelle Vorabversionen testet und guckt, ob die auf der eigenen Hardware und in der eigenen Umgebung noch genauso gut gehen wie aktuelle, damit im Zweifel Fehler rechtzeitig erkannt werden behoben werden können, bevor es in die Distribution einzieht und andere Leute trifft. Da stehen nochmal die wichtigsten Eckdaten, die ich vorhin schon alle erwähnt habe. Noch Fragen?
Bei der vorhergehenden Stable-Version war ja die 2.6.32 relativ synchron mit dem, was die Distributionen auch ausgeliefert hatten. Also Red Hat Enterprise, Ubuntu, Debian natürlich. Jetzt scheint es ja eher so, als ob die Distributionen alle so in Richtung 3.2 gehen, während Greg 3.0 Langzeit-Stable fixen will. Gab es da nicht irgendwo mal Leute, die gesagt haben, wäre es nicht besser, wir definieren das als Stable, was die Leute auch draußen benutzen?
Das ist ein sehr komplexes Thema, wo ich gerade selber nicht weiß, wie ich das in einer Minute geschickt erkläre. Ja, 2.6.32 haben relativ viele Distributionen eingesetzt, aber zum Beispiel Red Hat hat, glaube ich, davon relativ wenig oder hat vielleicht profitiert, aber auch gar nicht so viel zurückgegeben, weil die machen sowieso einen sehr anderen Kernel, für die ist das gar nicht so wichtig. Die anderen Distributionen, das hat schon geholfen bei der Koordination und auch bei Debian, da konnte mehr ausgetauscht werden. Das war also durchaus schon eine schlaue Idee. Und das ist auch bei 3.0 ähnlich. SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 2 nutzt zum Beispiel 3.0. Oracle Linux nutzt bei ihrem Unbreakable Kernel jetzt auch 3.0. Das heißt, da ist auch wieder so ein bisschen Absprache und Koordination. Das heißt, das klappt auch wieder. Debian geht jetzt halt auf 3.2 aller Wahrscheinlichkeit nach und Ubuntu auch mit ihrem Long-Term-Kernel. Die müssen dann halt es wieder selber machen. Das ist sozusagen ihre eigene, ich möchte es jetzt nicht dummheit sagen, ihre eigene Entscheidung. Es bietet halt auch Vorteile, weil die so halt alle Verbesserungen mitkriegen, die halt schon in diesen 140 Tagen zwischen 3.0 und 3.2 eingezogen sind. Und dadurch können sie sich natürlich auch differenzieren von ihren Mitbewerbern. Das heißt, es ist sozusagen für die auch interessant, unter Umständen einen neueren Kernel einzusetzen. Aber wie gesagt, das ist nur ein sehr komplexes Thema. Und ich habe jetzt nur so ein paar Dinge angerissen.
So, wir haben Zeit für eine ganz kurze letzte Frage. Wer hat was Dringendes? Da oben, ich sehe jetzt nicht. Mach mal richtig die Hände hoch, damit man da sieht, sehe ich was.
Es gab ja mal die Diskussion, dass die VirtualBox nutzenden User und ihre Kernel Crashes als Attended Crap gekennzeichnet werden. Da habe ich jetzt leider den Faden etwas verloren, wie das jetzt aktuell ausschaut, ob es da noch die Überlegung gibt.
Die Diskussion gab es. Es werden seit Kernel, ich weiß jetzt nicht, ob es 3.1 oder 3.2 war, ich glaube es war 3.2, werden alle Out-of-Tree-Module, sobald sie geladen werden, markiert sich der Kernel selbst, dass das erkannt wird. Da fallen dann halt auch die VirtualBox-Module drunter. Das heißt, wenn irgendwer dann einen Fehler einsendet, können die Kernel-Entwickler oder die der Distribution sehen, da waren irgendwelche Treiber geladen, die eigentlich nicht zum Kernel gehören. Und dann werden die Kernel-Entwickler häufig oder möglicherweise sagen, okay, mach das doch nochmal bitte ohne diese Module, um sicherzugehen, dass der Fehler auch wirklich vom Kernel kommt und nicht von diesen Modulen.
Okay, vielen Dank. Weitere Fragen können nachher noch in der Podiumsdiskussion direkt an die Kernel-Entwickler gestellt werden. Ich bedanke mich beim Vortragenden und ja, bitte um Applaus.
Und ich habe gelernt, das ist das eigentliche Gadget.
Das ist das eigentliche.